Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Dieser Krieg ist grausam und er fordert Opfer. Beim Militär und auch wenn Russlands Regierung abstreitet, Zivilisten ins Visier zu nehmen, unter Müttern, Vätern und ihren Kindern. Deshalb sind Bilder wichtig, als Zeugnis dessen, was gerade geschieht in der Ukraine, als Beweis und als Anklage. Auch wenn sie kaum zu ertragen sind.
Wie sollten Medien den Krieg in der Ukraine abbilden? In seiner ganzen Brutalität oder lieber verpixelt und nicht alles zeigen?
Das Bild geht um die Welt auf der Titelseite der New York Times.
A shocking photo that provides a picture of what is going on with civilians inside Ukraine right now.
Viele Medien in Deutschland haben dieses Foto der New York Times nicht gezeigt.
Es zeigt ukrainische Soldaten, die einer Familie zur Hilfe kommen, nachdem diese von einem russischen Mörserangriff getroffen wurde an einer Brücke bei Kiew. Und dann feststellen, sie können nichts mehr tun. Eine Mutter, ihr Sohn im Teenageralter und ihre Tochter, ungefähr 8 Jahre alt, getroffen, getötet, auf der Flucht.
Von solchen Fotos brauchen wir mehr, sagt unser Hörer Johannes Strobel.
Mein Name ist Johannes Strobel. Ich bin im echten Leben Notarzt und viel auf der Straße unterwegs, auch zum Teil mit Leid konfrontiert. Auch zum Teil mit Leid konfrontiert, was dann in den Medien sich irgendwie wiederfindet.
Johannes hat uns geschrieben, bei Nachredaktionsschluss, um darüber zu reden, dass Medien Fotos aus Kriegen unbedingt zeigen müssen. Und darüber reden wir jetzt. Mit Kendra Stenzel vom Kölner Stadtanzeiger, der das Foto nicht gezeigt hat.
Kendra Stenzel ist mein Name. Ich leite das News-Team, im Prinzip sowas wie die Digitalredaktion beim Kölner Stadtanzeiger. Das ist die größte Regionalzeitung in der Region.
Und mit der Medienethikerin Petra Grimm.
Ich bin Leiterin des Instituts für digitale Ethik an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Und wir beschäftigen uns unter anderem eben auch mit medienethischen Fragen, gerade im Bereich der Bildethik und hier unter dem Gesichtspunkt der Menschenwürde.
Ich bin Pia Behme. Manche Bilder und ihre Geschichten bleiben besonders im Gedächtnis, im Persönlichen, aber auch im Kollektiven. Das sind oft die, die viel Aufmerksamkeit bekommen haben, wie das erwähnte Foto der New York Times von Anfang März. Wir haben bei Instagram gefragt, wie sollten Medien den Krieg zeigen? Und Johannes Strobel hat uns geschrieben, genau so.
Ja, ich finde, genau so muss das sein, auch wenn es weh tut. Also es tut ja in dem Fall besonders weh, wenn man die Gesichter der Getöteten erkennt und man erkennt, dass da Kinder liegen. Aber Krieg tut weh. Also vor allem den Leuten vor Ort in erster Linie. Und wenn man viele Nachrichten sieht, die immer nur einordnen, ja, so und so viele Opfer, so und so viele Sachen wurden zerstört, das wurde alles zerstört, Mariupol ist unter Belagerung, dann sind es Nachrichten, die man so im Vorbeigehen liest oder wahrnimmt, ob online oder im Print. Aber wenn man so ein Foto sieht, dann tut das einem weh. Und das sorgt dafür, dass Leute hingucken. Ich finde aber natürlich, im Vordergrund sollte nicht das Foto stehen, auch wenn es auf der Titelseite ist, sondern die Geschichte dahinter, also die Geschichte, die das Foto transportiert. In dem Fall eben ein Kriegsverbrechen. Und ich finde, wenn in diesem Fall die Gesichter verpixelt worden wären, dann würde man diesem Kriegsverbrechen wahrscheinlich nicht gerecht werden.
Wie hast du denn die Berichterstattung und die Bilder über den Krieg in den letzten Wochen so wahrgenommen?
Also den Medien, denen ich folge, vergleichsweise zurückhaltend. Also nicht so sehr, wie ich das erwartet hätte oder wie ich es selber wahrgenommen habe aus anderen Konflikten, wie jetzt den Irakkrieg oder beispielsweise Tschetschenien, was ja zum Teil recht schlimm war. Und ich fand, dass es jetzt vergleichsweise zurückhaltend war. Und ich habe mich ehrlich gesagt gewundert und ich wusste nicht genau, woher das kommt. Kommt das, weil zum Teil die Quellen nicht verifizierbar sind oder weil es wenig Journalisten und Journalistinnen vor Ort gibt, konnte ich mir nicht sagen. Und deswegen war ich ein bisschen erstaunt, als ich das Foto gesehen habe und gleichzeitig aber auch erstaunt über die Diskussion, die darüber entstanden ist. Also vor allem ja, glaube ich, in Amerika.
Was meinst du mit der Diskussion?
Ja, ob man das zeigen darf oder nicht. Also ich war deswegen erstaunt, weil ich mir gedacht habe, dass Leute das als normal empfinden. Weil man sieht ja alle möglichen Schrott irgendwie im Internet und dramatische Bilder und ob das, welche Plattform das auch immer ist, es muss ja jetzt nicht in einem Printmedium sein, vor allem so einem großen wie die New York Times. Ich hätte erwartet, dass die Leute, dass es für Leute normaler ist. Und war erstaunt, jetzt nicht negativ erstaunt, sondern auch positiv irgendwie überrascht, dass es diese Diskussion um das Foto gibt. Aber trotzdem finde ich, das Foto war an der richtigen Stelle und auch genau richtig dargestellt.
Kannst du dir erklären, warum das so eine emotionale Diskussion geworden ist?
Also, ich bin natürlich kein Experte auf dem Gebiet, aber ich könnte mir vorstellen, dass man hört viel Leid aus dem Krieg und man selber bringt viel Anteilnahme mit, aber das ist alles woanders. Und in dem Moment, wo man mit toten Gesichtern, mit einer in der schlimmsten Form, also eine Frau und zwei Kinder und noch ein Mann konfrontiert wird, holt das einen selber aus der Komfortzone raus. Und ich glaube, das ist der Grund, warum das für Diskussionen sorgt. Weil ich kann vielleicht Geld spenden oder Sachspenden machen für Geflüchtete, aber meine Komfortzone will ich bitte schön nicht verlassen. Und ein Foto wie dieses schafft es. Und ein Foto wie dieses sorgt dafür, dass man die Geschichte dahinter, jetzt im Speziellen die Flucht der Familie, aber im Allgemeinen ein Kriegsverbrechen, anders wahrnimmt.
Deswegen ist dir das auch wichtig, weil es einen aus der Komfortzone rausholt.
Ganz genau.
Ich würde gerne Kendra Stenzel hinzuholen. Sie ist Leiterin des Newsteams des Kölner Stadtanzeigers. Und Kendra, ihr habt das Foto nicht veröffentlicht, aber ich habe gesehen, dass ihr über diese Story des Fotos berichtet habt.
Genau, wir haben das Foto nicht gezeigt. Ich stimme Johannes dazu, es hat, ich sag mal so, weltweiter Medien mitbekommen, was die New York Times gemacht hat. Und ich behaupte jetzt auch mal, dass die meisten vermutlich in den Redaktionen gesund darüber diskutiert haben. Wir haben es nicht gezeigt. Da liegt so ein bisschen, ich kann nicht sagen, wie das bei allen anderen Medien ist, aber ich nehme an, es ist ähnlich, einfach eine Leitlinie hinter, die wir im Haus haben. Bei uns ist das, ich breche es jetzt mal ganz gekürzt runter, wir zeigen keine Leichen. So, das ist die Grundlinie mit sehr viel Aber und natürlich vielen Einzelfalldiskussionen. Aber das ist erstmal die Basis, auf der wir arbeiten und auf der wir sowohl Unfallberichterstattung machen, als auch Kriegsberichterstattung, als auch weitere ja, tragische oder schreckliche Ereignisse angehen. Wir weichen diese Regel gegebenenfalls auf, wenn ein Foto, und dazu zähle ich jetzt auch das Foto, auch wenn wir das nicht gemacht haben, die reine Dimension des Leids überschreitet. Also reines Leid abzubilden, ist für uns noch kein ausschlaggebender Grund, ein Foto zu zeigen, weil Leid in jeder Situation entsteht, in der Menschen sterben. Das heißt, da muss eine größere Aussage oder eine größere Thematik hinterstecken. Die hat man natürlich in diesem Fall. Das wäre ein Kriegsverbrechen durch Russland. Aber ich finde es genau deswegen auch gut und spannend, dass einzelne Medien diese Diskussion aufgemacht haben und auch dem Leser erklärt haben, warum sie genau dieses Foto auswählen. Und das haben Medien, die einen haben über die Auswahl der New York Times berichtet, andere haben auch das nicht gemacht. Wir sind diesen Zwischenweg gegangen. Wir haben, ohne das Foto zu zeigen, über die Wahl der New York Times berichtet. Das heißt nicht, dass wir grundsätzlich gegen den Weg sind, den die Times gegangen ist. Das heißt nur, dass wir die Entscheidung in diesem Fall nicht einstimmig so getroffen haben. Das kann aber sehr gut noch passieren im Laufe des Krieges, dass wir solche Bilder zeigen.
Wie war denn das so im Hintergrund? Hattet ihr eine Diskussion in der Redaktion darüber?
Bei dem Foto war ich tatsächlich an dem Tag, glaube ich, nicht da, ob das diskutiert wurde. Was ich sagen kann, ist, dass diese Fotos, gerade vielleicht auch bei mir im Ressort, weil wir digital arbeiten, das sind Fotos, die jeder mitbekommt. Also muss man sich manchmal vielleicht auch ein bisschen ins Gedächtnis rufen, dass die meisten Journalisten, die mit diesen Themen befasst sind, allein über Agenturen natürlich das Leid in mehr oder weniger ungefilterter Form mitbekommen. Die ganzen Fotos, die man nicht sieht, landen natürlich trotzdem auf den Rechner, in den Redaktionen oder im Homeoffice. Genau, und dann in Einzelfällen wird drüber diskutiert. In dem Fall fand die Diskussion, glaube ich, eher im Nachhinein statt. darüber, wie die New York Times damit umgegangen ist und darüber, wie wir mit der Entscheidung der New York Times umgehen. Dass wir jetzt einfach das Foto nachziehen und es auch zeigen, weil andere es gemacht haben, das war jetzt nichts, worüber wir gesprochen haben.
Kann ich total gut nachvollziehen. Also ich kann mir auch vorstellen, wie die Diskussion im Hintergrund abläuft, auch wenn ich jetzt nicht vom Fach bin. Gleichzeitig stellt sich mir die Frage, wenn ihr sagt, ihr zeigt keine Leichen, wo fängt das denn an? Also fängt das beim Gesicht an? Würdet ihr so ein Bild zeigen? Ist es verpixelt oder ganz oder gar nicht? Oder was ist es mit Menschen, die zum Beispiel unter Trümmern liegen und man würde nur Füße sehen? Ist das, wo fängt das an, wo hört das auf? Also das ist jetzt keine kritische Frage, sondern das interessiert mich.
Ja, nee, ist auch eine spannende Frage. Wir versuchen es tatsächlich komplett zu vermeiden. Da zählen auch so Dinge rein wie, du wirst das kennen, allein über deinen Beruf, Leichentücher-Fotos, wo man ja sagen könnte, man sieht ja den Menschen nicht, aber man sieht das Tuch. Aber auch sowas versuchen wir, wo es geht, tatsächlich zu vermeiden. Und auch einzelne Gliedmaßen, die vielleicht ins Bild ragen, wenn wir die Option haben, wählen wir andere Bilder, egal in welchem Kontext.
Ja, und das macht ihr, um den Leser zu schützen oder um nicht bildhascherisch zu wirken? Oder was ist genau der Hintergrund?
Das ist so ein bisschen natürlich aus einer Tradition heraus erwachsen. Das sind die Lehren aus vielen Jahren Redaktionsarbeit. Ich kann auch da wieder nur für uns sprechen. Wir sind ein Regionalmedium, was auch irgendwann mal aus einem Printmedium heraus erwachsen ist. Und da ist dann oft der Gedanke, das ist eine Zeitung, die am Frühstückstisch neben dem Brötchen liegt, wo auch Kinder drauf gucken. Das heißt, da Leichen auf eine Seite 1 zu packen, ist ein Schritt. Das können wir nicht ohne weiteres machen, ohne das in irgendeiner Form, ja gut, kann man im Print schlecht machen, aber ohne vorzuwarnen im Prinzip. Natürlich sind die grundsätzlichen Spielregeln dann im Internet ein bisschen was anderes. Und da würde ich gerne auch nochmal später darauf zurückkommen. Der ganze Aspekt der sozialen Medien spielt da natürlich nochmal ganz anders mit rein und muss vielleicht auch die Diskussion verändern. Genau, aber in erster Linie ist es aus Lesersicht gedacht. Das ist so ein bisschen, als wenn man sich überlegt, will man im Frühstücksfernsehen vielleicht als erstes morgens tote Menschen zeigen? Vermutlich eher nicht. Und die zweite Dimension ist dann natürlich, wir sprechen ja immer noch über Menschen. Und das ist dann natürlich auch eine rein ethische Frage, ob man tote oder sterbende Menschen zeigen möchte.
Bei der ganzen Diskussion geht es eben, wie du sagst, Kendra, ja auch darum, was passiert bei den Leuten, wenn sie solche Bilder sehen. Und da würde ich gerne Professor Petra Grimm dazu holen. Sie ist Professorin für Medienforschung und Kommunikationswissenschaft an der Hochschule der Medien Stuttgart und sie ist Gründerin des Instituts für digitale Ethik. Frau Grimm, was passiert denn bei den ZuschauerInnen, wenn sie solche Bilder sehen?
Ja, hallo nochmal auch in die Runde. Ich glaube, hier muss man sehr stark differenzieren. Es sind ja nicht die Nutzerinnen und Nutzer oder Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern wir haben es ja auch mit ganz verschiedenen Menschen und Gruppen zu tun. Also was wir wissen ist, dass natürlich erstmal für manche diese Bilder unverdaulich sind, also dass sie durchaus eigentlich diese Bilder gar nicht so verkraften. Das betrifft zum Teil vor allen Dingen natürlich auch Kinder und Jugendliche. Das wurde ja gerade auch schon mit leicht angesprochen. Also gerade für Kinder und Jugendliche, die das schwer einordnen können, kann das durchaus zu deutlichen Wirkungen führen. Wir haben das in verschiedenen Studien untersucht, wo es um Gewaltdarstellungen sei es im Kontext von Unfällen, Katastrophen, Krieg und so weiter geht. Also die können bis zu Albträume haben. Das andere ist natürlich durchaus auch bei Erwachsenen der Fall, die dann versuchen, solche Rezeptionen zu vermeiden, also möglichst gar nicht mit diesen Bildern in Kontakt zu kommen, bis natürlich zu denjenigen auch, wo das so eine gewisse Sogwirkung erzeugt, also dass es schon in diesem Bereich des Sensationellen, Spektakulären dann eingeordnet wird. Und Es gibt hier einfach verschiedene Wirkungsthesen, die da zum Tragen kommen. Das eine ist sicherlich auch die These der Desensibilisierung, also Habitualisierung, dass wir uns daran gewöhnen würden, wenn man immer wieder solche Bilder sieht, dass also dann irgendwann auch die starke emotionale Wirkungskraft sich auch reduzieren würde. Bis zu dem eher dann auch der anderen Position, die eben vertreten, nein, also wir werden, sobald wir wissen, dass es sich um echte Bilder handelt, eigentlich immer sehr stark emotional wirken, also stark reagieren und somit eigentlich nicht von der Desensibilisierung auszugehen ist. Was ich vielleicht hierzu noch mit anmerken möchte, ist der Punkt, dass es ja zwei Ebenen gibt bei der Beurteilung auch. Es ist ja nicht immer nur die Frage, was dargestellt wird, sondern eben die Frage, wie es dargestellt wird. Und ich glaube, um das Wie machen wir uns gerade so ein bisschen Gedanken. Und der Punkt ist halt, inwieweit diese emotionalisierenden Darstellungen von den Verstorbenen, jetzt hier Beispiel New York Times Bild Eltern und Kinder, ob die überhaupt einen zusätzlichen Informationswert haben. Also das ist eigentlich die Position der journalistischen Ethik, dass sie sich diese Frage stellt, besteht gerade an einer solchen Darstellung ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit oder hätte man auch mit einer Verpixelung oder partiellen Darstellung ausreichend Informationen gegeben, die dann dieses Geschehen oder dieses Geschehen dann eben auch abbilden. Und es geht ja nicht nur um die, also es geht ja auch um die Würde der Verstorbenen, ja. Also auch über den Tod hinaus haben Menschen eine Würde. Und dann sollte man sich einfach mal fragen, will man selber so dargestellt werden? Will man tatsächlich in so einer Art und Weise dann medial nochmal gezeigt werden? Und was macht es vielleicht auch mit den Angehörigen? Und diese Fragen sollte man sich schon stellen.
Es braucht also einen zusätzlichen Informationswert. Johannes, siehst du da einen in diesem Bild?
Durch das reine Bild, ja. Die Frage ist jetzt, ist der Informationswert gleich hoch, wenn die Gesichter verpixelt sind oder nicht? Also in der Diskussion um das Bild entstand ja auch eine Diskussion, werden die Menschen dadurch nicht in einer Form entmenschlicht, dass sie nur als Objekt dienen, das man anschaut? Das finde ich nicht, beziehungsweise genau im Gegenteil. Wenn man verpixeln würde, dann finde ich, würde genau das passieren. Also was ich vorher angesprochen habe, ist genau dieser emotionale Effekt, den ich meinte und der finde ich auch bei so einer Berichterstattung extrem wichtig ist. Also reine Fakten, wie meinetwegen eine Anzahl von Toten in einer Stadt wie Mariupol, würde ja eine Berichterstattung genauso untermalen und vielleicht sogar besser untermalen und aufklären als so ein einzelnes Foto. Aber dieses einzelne Foto in diesem Fall, wo das Leid der Familie gezeigt wird und im weiteren Verlauf ja auch der Kommentar des Überlebenden Vaters der Kinder oder Familienvaters, der wohl, glaube ich, da noch kämpft als Soldat, der dem ja zugestimmt hat, untermalt es ja, dass, dass hinter diesem Einzelschicksal das beispielhaft steht für ein Kriegsverbrechen, was eben in der Ukraine stattfindet. Deswegen finde ich ja, also ich finde, der Informationsgewinn ist durch dieses Bild gegeben, auch wenn es jetzt auf einer emotionalen Ebene passiert.
Kurz zum Kontext, der Vater, ich weiß nicht genau, wo er jetzt noch ist, aber er war nicht mit der Familie unterwegs und hat tatsächlich durch dieses Bild in sozialen Medien am Gepäck seine Familie erkannt. Wir sind jetzt so ein bisschen beim Thema Würde und ich finde ganz interessant diese zwei Argumentationen, die sich da gegenüberstehen. Also zum einen, Johannes, wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du, dass eher, wenn man es verpixelt und nicht zeigt, nimmt man den Menschen das Gesicht und entmenschlicht sie und macht sie zum Objekt. Und die Argumentation auf der anderen Seite ist dadurch, dass es Fotos von toten Menschen gibt, werden sie damit zum Objekt.
Die Gefahr ist viel höher, wenn man ein Bild verpixelt, dass die Wahrscheinlichkeit, ein Bild zu zeigen, viel schneller da ist. Und dass es dann ums Bild geht, nur um das Bild, dass man jetzt dieses, im Sinne eines Clickbaitings, dieses Bild zeigt, um Blut zu zeigen oder was auch immer. Aber in dem Moment, wo man die Gesichter mit abbildet, wie in diesem Fall, sieht halt jeder im, nicht nur im Vorbeigehen, sondern man sieht, dass es sind echte Menschen, die da liegen, ja, die verstorben sind. Das sind echte Kinder. Und das verdeutlicht für mich das Leid, was vor allem jetzt auch die Angehörigen dort erleiden müssen. Oder auch die Soldaten, die da auch dort erste Hilfe leisten. Oder ein Passant, der auch auf dem Bild mit drauf ist, der vorbeigeht, der auch im Moment wahrscheinlich gerade flüchtet. Die können sich diese Bilder nicht verpixeln. Also das steht für mich so ein bisschen im Vordergrund.
Aber da muss ich widersprechen. Ich glaube, gerade wenn jetzt zum Beispiel, was man früher gemacht hat, nicht verpixelt, sondern so einen schwarzen Balken, damit signalisiere ich doch, dass wir es hier mit einer Abbildung zu tun haben, was es ja per se immer ist. Und dass ich in einer gewissen Art und Weise diese verstorbene Person schützen möchte. Dieses Verpixeln ist ein Zeichen dafür, oder auch dieser schwarze Balken, dass ich genau mir darüber bewusst bin, dass das hier ein Mensch ist, beziehungsweise ein verstorbener Mensch ist. Und das signalisiere ich, indem ich das zeichenhaft durch diese Bearbeitung zum Ausdruck bringe. Genau das Gegenteil ist der Fall, wenn ich es einfach vermeintlich eins zu eins eben abbilde, dass ich eben das Gesicht allen zur Schau stellen lasse. Und ich denke, das widerspricht der Annahme, weil wir sprechen ja immer von Objekthaftigkeit. Die Objektformel ist ja per se sozusagen die in der Rechtsprechung und Aufsicht uneingeschränkt anerkannte Formel quasi für Menschenwürdeverletzung, dass wir genau dann eben nicht signalisieren, dass es sich hier um ein Subjekt handelt, sondern dass es sozusagen seiner Subjekthaftigkeit beraubt wird. Also es ist jetzt eine Frage, wie man es interpretiert, da gebe ich schon recht.
Ich finde, um Johannes Sicht nochmal aufzugreifen, ich finde das unfassbar spannend, das zu hören, wie das von außen wahrgenommen wird, dass eine Verpixelung im Prinzip die Objektifizierung ist, weil ich das natürlich, was heißt natürlich, aber aus meiner Warte, ähnlich wie Petra es gerade gesagt hat, genau andersrum wahrnehme. Es ist, so viel kann ich sagen, es ist eine unfassbar schwierige Entscheidung, weil wir sind ja auch als JournalistInnen Privatmenschen, die vielleicht ein bisschen, vielleicht geht es Johannes da ähnlich, anders sensibilisiert oder desensibilisiert sind für solche Themen. Das heißt, wenn ich meinen Job selbst rausnehmen würde, könnte ich wahrscheinlich, was heißt gut, aber okay damit umgehen, solche Bilder zu sehen. Aber das ist ja kein Maßstab für andere. Und in der Redaktion sitzen wir dann oft vor der schwierigen Entscheidung zu sagen, haben wir Grund genug, dieses Bild zu zeigen? Und da kommt dann wieder hinzu, was gerade schon angeklungen ist, welchen Mehrwert hat das? Wir haben auch schon andere Entscheidungen getroffen, um ein bisschen jetzt mal von diesem einen Fall abzurücken. Alan Kurdi, an das Bild werden sich wahrscheinlich viele noch erinnern, das kleine Flüchtlingskind tot am Strand.
Nein, das ist kein guter Abend, an dem wir die Tagesthemen beginnen mit einem der traurigsten Fotos, die man sich so vorstellen kann. So lag der syrische Junge Aylan Kurti, 3 Jahre alt, tot am Strand des türkischen Ferienortes Bodrum. Ein Flüchtlingskind aus Syrien, das Fluchtboot kenterte. Und das war das Ende des kurzen Lebens von Aylan Kurti.
Da haben wir uns anders entschieden. Wir haben das Foto nicht gezeigt. Wir haben einen Kunstgriff im Prinzip gewählt. Wir haben das Foto gesehen in den Agenturen und jeder, der dieses Foto gesehen hat, glaube ich, war sich sofort im Klaren darüber, dass das was Transzendentes hat. Dass das im Prinzip diese ganze Thematik, mit der wir uns zu dem Zeitpunkt seit Monaten intensiv befasst haben, dass das dazu beiträgt, die nochmal viel präsenter zu machen und ja, auch emotionalisiert. Natürlich, das kann man nie rausnehmen bei solchen Bildern, aber nochmal auf eine andere Ebene zu heben. Und wir saßen dann vor der Entscheidung oder vor der Frage, okay, dieses Foto ist so wichtig und gehwichtig, dass wir es zeigen wollen, aber trotzdem gelten für uns ja eigentlich noch dieselben Spielregeln. Weil was macht es mit Menschen, dieses Foto zu sehen? Was wir dann gemacht haben, und hier spielt jetzt wieder, oder bin ich auch mal neugierig, was Johannes dazu sagt, mit rein, dass wir haben nicht gepixelt, sondern wir haben einen Schattenumriss gezeigt im Print. Wir haben gesagt, das ist das Foto. Es war schon klar, dass man hier einen Kinderkörper sieht auf dem Bild. Aber das Kind selbst haben wir nicht gezeigt. Und wir haben das Foto eingeordnet und auch erklärt, warum wir es auf diese Art zeigen, was diese Geschichte, die hinter diesem Foto steckt und das Bild selbst für uns so wichtig macht, dass wir es nicht komplett zurückhalten möchten. Aber da würde mich jetzt mal interessieren, ob das für Johannes auch eine Form von Objektifizierung ist.
Also ich kann die Überlegung total gut nachvollziehen. Also ich kann ja auch alle eure Argumentation total gut nachvollziehen und sehe das ja auch so. Ich finde, dieses Bild hat wahrscheinlich jeder in irgendeiner Form gesehen, ob das jetzt im Printmedium oder online oder wie auch immer ist, hat, glaube ich, jeder dieses Bild vor Augen. Deswegen, ich kann die Frage wahrscheinlich gar nicht richtig beantworten. Wahrscheinlich ja und nein, um ehrlich zu sein. Also dieses Bild emotionalisiert ja allein dadurch, dass man weiß, da liegt ein Kind, ja, was ist da in unseren europäischen Küsten ertrunken ist, schon allein. In dem Ukraine-Konflikt habe ich den Eindruck, dass häufig einfach über einen Konflikt, über einen Krieg gesprochen wird. Und dieses Foto dort hat es nochmal so richtig verdeutlicht, dass was für Leid da auf dem Spiel steht. Also mir geht es auch nicht darum, ich will nicht, dass auf vielen Titelseiten dieses Foto oder ähnliche Fotos zeigen, sondern dass es schon sein kann, dass im Einzelfall, wie in diesem Fall, ein Foto als Beweis für Leid dienen kann und das auf einer emotionalen Schiene.
Aber das ist doch genau der Punkt. Wenn ein Foto mehr Informationen bietet, aber nicht, wenn es mehr Emotionen bietet. Ich finde, es ist schon Aufgabe der Medien zu informieren. Und informieren heißt für mich eben sachlich und Hintergrundberichte und eben aufklärerisch mir die Fakten, soweit sie denn recherchierbar sind, zu vermitteln. Aber mich nicht emotional in irgendeiner Form zu steuern. Das möchte ich nicht, dass das Medien mit mir machen. Und bei diesem Foto von Aylan Kurdi war natürlich schon auch im Grunde genommen das nicht so, dass das Kind ganz, also sozusagen das Gesicht des Kindes war nicht direkt zu erkennen. Also auch da war ja noch eine gewisse Form des, des Versuches hier, also die Würde des Kindes zu waren. Und natürlich muss man auch sagen, das ist ein Symbolfoto geworden. Also es symbolisiert ja im Grunde genommen das Leid und die Gefahren, denen sich Flüchtlinge eben auf ihrem furchtbaren Weg nach Europa aussetzen mussten. Und steht für einen ganz großen, ein Sammelsurium von Informationen, die wir zu dieser ganzen Flüchtlingsthematik eben auch schon kannten.
Also die Informationen, die ich in dem Bild oder die auch das Bild ja so zu einer Diskussion gemacht hat, ist ja, dass man hier sieht, dass es ein Kriegsverbrechen gibt, das Kriegsverbrechen geschehen, weil ZivilistInnen getötet werden. Also den Informationsgehalt würde ich diesem Bild schon zuschreiben. Ich frage mich aber gerade auch, weil wir ja bisher vor allem über die negativen Auswirkungen von solchen Bildern gesprochen haben. Ich frage mich gerade, was bei mir dann so passiert, wenn ich so ein Bild sehe. Also ich glaube, dass es mich schon nicht unbedingt mobilisiert. Das wäre jetzt meine Frage, ob es das auch gibt in der Medienwissenschaft, dass Leute sich durch solche Bilder eher gestärkt fühlen. Ich glaube, ich merke eher so eine Art Schockstarre.
Aber da muss ich natürlich wiederum sagen, das ist das Positive für mich, was wir jetzt, ich glaube auch beim Ukraine-Krieg das erste Mal wirklich so mitbekommen, diese weltweite Solidarität, diese Welle an Solidarität ist sicherlich natürlich genau durch diese Bilder mit entstanden. Also das muss schon auch tatsächlich mit berücksichtigt werden. Ich glaube, wir hätten niemals so eine solidarische, ein Zusammenrücken auch in Europa und darüber hinaus im Westen mitbekommen, wenn natürlich nicht auch diese Bilder verbreitet worden wären. Da bin ich mir schon auch sicher, dass da die sozialen Medien vor allen Dingen aber eine große, große große Rolle gespielt haben. Und das wiederum muss man auch betonen, dass ich glaube, in diesem Fall diese Unterstützung und jetzt nicht nur im Sinne von, dass man vielleicht emotional sagt, oh Gott, wie geht's den Menschen, sondern dass man natürlich auch tatsächlich praktische Hilfe mit der Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge aufnimmt, Sachen nach in die Ukraine schickt und so weiter und so fort. Also es ist ja dann wirklich auch eine gelebte Solidarität und das finde ich eigentlich wirklich ganz toll, dass das diesmal so gelungen ist und damit natürlich auch die im Land immer noch Verbliebenen auch, glaube ich, emotional sehr stark stützt, wenn sie mitbekommen, dass doch europaweit so eine starke Solidaritätsbewegung auch existiert.
Ich würde gerne auch nochmal die Frage in den Raum werfen, ob wir nicht zwischen Medien differenzieren müssen, weil wir sprechen die ganze Zeit, oder ich als Vertreterin einer im weitesten Sinne Tageszeitung, natürlich plus Digitales, wir sprechen über Medien im Allgemeinen, aber ich behaupte, dass es auch nochmal ein Unterschied ist, ob wir über visuelle Medien sprechen oder nicht. Konsumierende erwarten vielleicht, behaupte ich jetzt einfach mal, ihr dürft mir gerne widersprechen, oder sind vielleicht vorbereiteter auf solche Bilder, wenn sie Fernsehen schauen, einfach weil es ein visuelles Medium ist. Und vielleicht aus schreibender Sicht, um das nochmal aufzugreifen von vorhin, oder aus Sicht derer, die eher mit Texten arbeiten, sind dann vielleicht auch diese Thematiken, die transportiert werden sollen, werden in erster Linie über Text transportiert. Das heißt, dass solche Bilder vielleicht in dem Kontext gar nicht notwendig sind, während sie es eventuell im Fernsehen zum Beispiel schneller sind. Wird da hart unterschieden, auch aus medienethischer Sicht?
Ich würde jetzt mal sagen, dass das Fernsehen hier schon auch sehr, zumindest die Öffentlich-Rechtlichen, ja, hier auch ihre normativen Vorgaben haben und die ja auch weitgehend einhalten. Also ich weiß nicht, es wird zum Teil, habe ich jetzt durch eigene Beobachtung, es ist jetzt keine Studie, die dahinter steht, ist mir aufgefallen, dass wenn jetzt auch drastischere Bilder zu sehen sind, dann sind die jetzt nach 22 Uhr gesendet worden. Also jetzt hier unter Jugendschutzaspekten womöglich auch nochmal ein Thema, wo ich dann trotzdem immer noch insgesamt den Eindruck habe, dass hier sehr genau geschaut wird, welche Bilder gezeigt werden. Natürlich ist da die Erwartungshaltung groß, dass hier auch man das Ganze mit Bildern irgendwie sieht, aber da eben auch die Frage, welche Grenzen hier eingehalten werden. Ich glaube, dass die sozialen Medien sehr stark über Bilder leben und dass da die Kontrolle, was für Bilder zu sehen sind, halt deutlich schwerer fällt. Und dass wir da vor allen Dingen die Eigenverantwortung der Nutzerinnen und Nutzer stärker in den Blick nehmen müssten. Also was schicke ich weiter, was teile ich, was schaue ich mir an und auch hier eben viel mehr diese Medienkompetenz eine Rolle spielt bei den Nutzern und Nutzern.
Man könnte natürlich auch andersrum argumentieren und also überlege ich mir gerade, ne, und fragen, kommen Medien irgendwann dahin, dass sie sagen, wenn wir solche Bilder zeigen wollen, es aber nicht auf dem klassischen Weg machen können, aus welchen Gründen auch immer, um LeserInnen zu schützen oder ähnliches, auf Social Media können wir sie zeigen in irgendeiner Form, weil sie da eh präsent sind.
Ich meine, da haben wir eine zusätzliche Problematik, dass, was weiß ich, wenn auf TikTok hier bestimmte Videos zu sehen sind, die stehen dann halt auch neben irgendwelchen spaßigen Videos. Also da ist ja dann auch nochmal die Frage der Kontext, der Einbettung oder der wie auch immer Zuordnung auch nochmal ein zusätzliches Problem. Ja, wenn ich im Fernsehen bin, dann schaue ich mir eine Magazinsendung an. In dieser Magazinsendung wird über den Krieg berichtet. Ja, dann ist sozusagen völlig klar, in welchem Genre ich mich gerade bewege. Aber in den sozialen Medien kann es eben passieren, dass hier alles wild durcheinander geht und Potpourri-mäßig gerade noch irgendwas Lustiges zu sehen ist und dann sehe ich plötzlich diese grausamen Videos. Also ich glaube, das ist nochmal schwieriger für die Zuschauerinnen hier, jetzt die Nutzerinnen und Nutzer, damit umzugehen und das irgendwie einordnen zu können, also vor allen Dingen Jugendliche. Ich glaube, hier wird schon ganz schön viel vorausgesetzt, dass das so funktionieren kann, ohne dass man da nicht doch ein Stück weit sich alleingelassen fühlt. Und ich weiß es gerade, dass es auch bei vielen Jugendlichen schon momentan auch Ängste hervorruft, weil diese, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, die Selbstschutzplattform U-Port, wo sich ja Medienscouts bereit erklären, also Jugendlichen anderen zu helfen, zu beraten. Da sind gerade sehr viele Anfragen, wie man eigentlich mit diesen Bildern auch im Netz umgehen soll. Also das ist ein Thema, auch für Jugendliche.
Johannes, siehst du einen Unterschied in der Art und Weise, wie dir Bilder vom Krieg begegnen auf den verschiedenen Medien?
Ja, total. Also ich meine, auf Medien, die nur visuell sind, ob das jetzt TikTok ist oder Instagram oder irgendwas anderes im Internet, geht es ja nur um das Bild. Wie Frau Kremlin sagt, also es ist ja nicht so, dass ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, das sehe ich schon auch. Also die Geschichte dahinter ist das Wichtige und setzt das Bild in Kontext. Deswegen wirkt ein Bild in einem Printmedium oder in einem beschreibenden Medium, kann ja auch online sein, anders und besser, wenn die Geschichte und der Kontext erklärt wird und das Bild eben untermalen ist. Das ist, meine ich, mit das Bild soll nicht im Vordergrund stehen, auch wenn es auf der Titelseite ist, sondern die Geschichte ist im Vordergrund. Und online ist es halt häufig eben nicht der Fall. Da ist dann doch das Bild und das Clickbaiting und das viele Blut oder was auch immer im Vordergrund. Und ich bin noch krasser und habe mir dieses Bild angeguckt. Und darum soll es nicht gehen. Also es soll nicht darum gehen, Voyeurismus zu bedienen. Und da ist die Gefahr, finde ich, schon vergleichsweise hoch bei Online-Medien.
Ja, und vielleicht müsste man hier noch ergänzen, dass es schon auch in der Verantwortung der Plattformbetreiber liegt, nicht nur zu prüfen, inwieweit hier propagandistische oder eben auch gefakte Videos und Bilder ausgespielt werden, sondern auch inwieweit hier eben solche drastischen Kriegsszenarien gezeigt werden. Also dieses Zurückziehen immer auf diese Haltung von, wir sind ja nur Intermediäre, wir haben sozusagen keine Meinungsbildungsrelevanz, das ist ja hoffentlich jetzt langsam mal sozusagen als überholt zu bezeichnen. Und ich erwarte mir von Konzernen, die Milliarden Umsätze machen und nicht wissen, wohin mit dem Geld, dass es sich eben auch ein professionelles, sozusagen professionelle Abteilungen leisten, die in der Lage sind, auch hier nach entsprechenden journalistischen Standards sich anzuschauen, was hier an Bildern und Fotos beziehungsweise Videos ausgestrahlt wird. Ja? Oder zumindest sich hier zu überlegen, inwieweit auch gewarnt werden soll, wenn es sich möglicherweise eben um Falschaussagen handelt oder jetzt um sehr drastische Bilder. Das ist deren Verantwortung und das ist natürlich nicht billig, das ist mir schon klar. Aber das wäre eben auf jeden Fall Aufgabe von diesen Internetplattformen. Betreibern.
Wir haben jetzt über viele Dinge gesprochen, über Verantwortung, dass Informationswert wichtig ist, auch Gefahr des Voyeurismus und dass es eine Rolle spielt, wo die Bilder gezeigt werden. Vielleicht können wir so langsam zu einem Fazit kommen. Frau Grimm, was nehmen Sie denn aus dieser Runde mit?
Wie immer ist es oftmals auch eine Frage des Einzelfalls. Also es ist nicht so leicht, einfach generalistisch zu sagen, dieses Bild oder jenes darf nicht oder soll nicht gezeigt werden. Man soll es oder man muss es immer im Einzelfall sich anschauen. Das halte ich für wichtig. Ich habe auch mitgenommen eigentlich schon, dass der Wunsch zum Teil besteht, eben auch dieses Leid in einer gewissen Art und Weise in den Bildern zum Ausdruck zu bringen. Aber eben auf der anderen Seite, so schien es mir jetzt auch in der Diskussion schon, dass man trotzdem sich immer wieder vergewissert, was ist eigentlich die Wirkung solcher Bilder und damit auch eine Verantwortung übernimmt. Und diesen Wunsch natürlich auch hat, einfach auch schon Informationen, der Mehrwert von Bildern zumindest zu hinterfragen und die Informationen in den Mittelpunkt zu stellen.
Kendra, was nimmst du mit?
Aus der Diskussion nehme ich erstmal mit, dass es, glaube ich, der richtige Ansatz ist, zurückhaltend auch mit solchen Bildern umzugehen, zumindest im ersten Herangehen. Und trotzdem fand ich Johannes Input wirklich spannend und das ist was man sich ein bisschen begleiten wird und ich kann mir gut vorstellen, dass wir vielleicht künftig öfter in der Redaktion darüber diskutieren werden, ob wir bestimmte Bilder zeigen möchten. Zumindest werde ich es mal öfter zur Diskussion stellen.
Vielleicht darf ich noch, ergänzen? Ich finde eigentlich das Beste an der gesamten Runde ist, dass wir uns darüber Gedanken machen, was denn jetzt das Richtige ist, also die Reflexion. Und vielleicht müsste man das einfach an viel mehr Orten und viel mehr bei Gelegenheiten in Schulen und was weiß ich nicht, einfach auch noch verstärken, sich das bewusst zu machen, dass es hier eben einen Konflikt gibt und eigentlich einen ethischen Konflikt gibt und dass wir da mehr uns drüber austauschen sollten. Das wäre eigentlich mein Wunsch.
Ich kann mich genau der letzten Meinung nur anschließen, was Frau Grimm sagt. Also die Diskussion ist ja das Entscheidende und was angeregt wird und auch, dass es immer eine Einzelfallentscheidung ist und dass ich mir als Nicht-Journalist es nicht vorstellen kann, wie schwer es ist, so eine Entscheidung zu treffen, das Bild dann oder ein Bild zu zeigen, was dann viele tausend Menschen erreicht. Also das ist natürlich schon eine wahnsinnig spannende und wahnsinnig wichtige Frage. Und wir können in Deutschland natürlich unendlich froh sein, dass wir so einen guten und unabhängigen Journalismus haben, auf den andere Menschen nicht zugreifen können oder nicht in der Form, wie wir das können. Das ist ein Privileg.
Wie sollen Medien Bilder vom Krieg zeigen? Darüber haben wir heute gesprochen in unserem Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Mit dem Deutschlandfunkhörer Johannes Strobel, der Medienwissenschaftlerin Petra Grimm, Kendra Stenzel vom Kölner Stadtanzeiger und mir, Pia Behme. Und ich möchte Sie einladen, uns zu schreiben. Welches Medienthema ist Ihnen wichtig? Schicken Sie uns Ihre Anregungen, Kritik und Fragen an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Tschüss. Tschüss.